Es gibt den Spruch, man kann nicht meckern. Nun, ich habe verstanden, dass das aus dem Berliner Raum stammt. Ist das richtig? Ja, gut, ja, aber das ist es eben. Ne? Man fokussiert sich auf das Meckern. Also ich habe verstanden, dass es aus dem Berliner Gegend kommt, dass die so, naja, sagen wir, trockene Typen sind, die sagen, naja, man kann nicht meckern oder sowas Ähnliches. Da jedenfalls, dass das Beste, was man von manchen Menschen erwarten kann, das höchste, der höchste Lob, den man erwarten kann, ist, man kann nicht meckern. Aber wehe, es gibt etwas zu meckern, dann wirst du es aber auch hören. Ja, das ist echt so eine Sache, dass wir scheinbar immer wieder auf das Negative fokussiert sind. Dass wir immer sehr schnell auf das reinzoomen, wo es etwas zu meckern gibt. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der erzählt hat von sich an der Arbeit. Und der hat gesagt, ja, und meine Kollegin, glücklicherweise ist sie noch krankgeschrieben. Und ich dachte, hä? Und dann kam die Erklärung dazu, sie meckert immer nur. Sie beklagt sich über alles und verbreitet so eine negative Stimmung bei der Arbeit, dass es eigentlich gar keine Entlastung ist, mit ihr zu arbeiten. Dass, wenn sie krank ist, nimmt man ihre Arbeit einigermaßen gerne auf, weil dann zumindest nicht diese negative Stimmung immer wieder verbreitet wird. Kennst du solche Leute? Bist du solche Leute? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Nun, ich weiß nicht, ob es tröstlich wirkt oder was, aber wir sind nun wirklich nicht die erste Generation dieser Welt, die in dem Meckern sehr gut war, die das Klagen zu einer Kunstform erhoben haben. Wenn man in die Bibel schaut, sieht man, dass das auch sehr, sehr zeitig im Umlauf gewesen ist. Wir haben über die letzten Wochen geschaut, wie Gott seinen Plan in dieser Welt entwickelt, wie er alles erschaffen hat, aber die Menschen haben sich, wir haben uns durch die Sünde von ihm getrennt. Und sofort hat er eine Rettungsaktion in Bewegung gesetzt, aber hat es nicht einfach schnell ein Kommando reingeschickt, sondern Gott arbeitet anders als wir Menschen. Und er hat einen Plan gehabt, ein ganzes Volk ins Leben zu rufen. Und typisch Gott, der fängt seinen Plan mit einem alten Ehepaar, das keine Kinder hat, an. Aber er gibt ihnen ein Kind. Und da kommen weitere Generationen. Und es fängt an, eine große Familie zu werden. Nun, Familienstreit war nichts Unbekanntes in dieser Familie. Jede Generation sieht man immer wieder, wo verschiedene Dinge gelaufen sind, wo man sagt, meine Güte, darf denn sowas überhaupt sein? Und es kam zu dem Punkt, dass ein Mann in dieser Familie von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wurde. Nicht gerade freundlich von den Brüdern. Ich meine, ich habe drei ältere Brüder und habe so manches miterlebt, aber das glücklicherweise nicht. Aber der Josef ist dann nach Ägypten gekommen und hat viele Jahre des Leidens ertragen müssen, bis Gott ihm gezeigt hat, warum er ihn dahin geschickt hat. Hat ihm eine gehobene Stelle gegeben, auf das er Menschenleben, auch das Leben seiner ganzen Familie, inklusive seiner Brüder, retten konnte. Und seine ganze Familie ist dann zum Schluss in Ägypten gewesen. Aber dann nimmt die Geschichte Jahrhunderte später auf, wo es ein großes Volk geworden ist, aber wo sie jetzt Sklaven sind. Und Gott, sie schreien zu Gott über ihre Situation. Und Gott kommt mit gewaltiger Hand. Er schickt den Mose hin, der das Volk aus Ägypten rausführt, mit vielen Wunder und Zeichen, die Gott getan hat. Und das Volk kommt zu dem Berg Sinai, wo Gott ihnen sein Gesetz gibt. Etwas ganz Besonderes, etwas ganz besonders Wertvolles. Aber dennoch, den ganzen Weg sieht man, dass diese Leute immer wieder nicht zufrieden sind. Scheinbar irgendwie nicht zufrieden sein können oder sein wollen. Und heute nehmen wir auf, nachdem sie von Sinai weitergezogen sind und Gott hat ihnen ein Land verheißen, ein wunderschönes Land, was sie als ihr Erbbesitz bekommen sollten. Und man würde denken, die müssten sich darüber freuen. Aber die haben trotzdem immer wieder etwas zu meckern gefunden. Ich möchte jetzt aus dem vierten Buch Mose, wir werden jetzt verschiedene kurze Textstellen anschauen, über verschiedene Kapitel hinweg. Wir fangen in 4. Mose 11 an, ich lese ab Vers 1. Das Volk lag dem Herrn mit schweren Vorwürfen in den Ohren. Als der Herr das hörte, entbrannte sein Zorn. Das Feuer des Herrn brach bei ihnen aus und griff am Rand des Lagers um sich. Da schrie das Volk zu Mose, und Mose setzte sich beim Herrn für sie ein. Darauf ging das Feuer wieder aus. Daher nannte man den Ort Tabera, Feuerbrand, da das Feuer des Herrn bei ihnen ausgebrochen war. Die Leute, die sich ihnen angeschlossen hatten, also Menschen, die unterwegs sich zu dem Volk Israel dazugetan hatten, die Leute, die sich ihnen angeschlossen hatten, wurden von der Gier gepackt, und auch die Israeliten begannen wieder zu weinen und sagten, wenn uns doch jemand Fleisch zu essen gäbe. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen, an die Gurken und Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Doch jetzt vertrocknet uns die Kehle. Nichts bekommen wir zu sehen außer dieser Manna. Oh, was ging es uns so viel besser in Ägypten? Haben Sie vielleicht ein, zwei Details da außer Acht gelassen? Zum Beispiel, dass die Sklaven waren? Vielleicht, dass die Ägypter ihre Kinder in den Nil werfen wollten, um sie umzubringen? Oh, vielleicht, dass sie in Ägypten schon über ihren Zustand geklagt haben. Und jetzt schreien sie, oh, was ging es uns in Ägypten besser? Wow, es ist wirklich kaum zu fassen. Das ist ein Phänomen, ich bezeichne das als die gute alte Zeiten-Syndrom. Früher war doch alles besser. Man hört das immer wieder. Ja, was war das früher alles besser? Auch in unserer Zeit natürlich hört man das immer wieder. Wir scheinen ein bisschen auch aus dem Blick zu verlieren. Früher hat es viel mehr Kriege gegeben als jetzt, auch gerade hier in unserem Teil der Welt. Früher hat es viel mehr Hungersnöte gegeben. Ich meine, ist es euch bewusst, dass es erst seit 70 Jahren so ist, dass die Verpflegung des Volkes in Deutschland dauerhaft gesichert ist? Das war erst nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt der Fall. Davor war es immer, immer eine Gefahr, dass es grundsätzlich zu wenig zu essen geben könnte. Heute haben wir die gegenteilige Gefahr. Jetzt gibt es zu viel. Aber wir schreien, oh, war es die gute alte Zeiten. Haben wir vielleicht ein, zwei Dinge vergessen? Übrigens auch, dass die Kindersterblichkeitsrate früher wesentlich höher gewesen ist. Nun, dieses Problem geht wesentlich weiter als nur, dass wir die Vergangenheit mit einer rosaroten Brille manchmal betrachten. Ich bin überzeugt, dass diese Verherrlichung der Vergangenheit auch viel mit Angst und Ungewissheit über die Zukunft zu tun hat. Die Zukunft ist etwas Unbekanntes. Keiner von uns weiß, was morgen sein wird. Und für viele Menschen verursacht das große Sorgen, weil sie nicht wissen, was morgen kommen wird. Gestern, da wissen sie, was geschehen ist. Da wissen wir alle, was gewesen ist. Und das erscheint uns sicherer. Das ist etwas Bestimmtes. Das ist etwas, was sich nicht mehr ändert. Und das erscheint etwas zu sein, was uns viel mehr Halt geben kann. Aber wir tendieren als Menschen auch dazu, die schwere Sachen der Vergangenheit auszublenden und die gute Dinge hervorzuheben. Nun, ich will keineswegs dafür plädieren, dass wir zurückgehen und in der Vergangenheit alles, was dreckig und schlimm und furchtbar war, wieder aufgraben und das ganz streng vor Augen halten. Das, wofür ich plädiere, ist, dass wir in die Zukunft schauen mit Vertrauen auf den, der die Zukunft kennt. Weil nur so werden wir einen Weg nach vorne finden. Aber wenn wir uns immer wieder an der Vergangenheit festklammern, weil wir Angst vor der Zukunft haben, werden wir im Leben nicht vorwärts kommen und schon gar nicht im Glauben. Weil im Vertrauen auf Gott nach vorne zu gehen, das ist eine große Herausforderung für uns immer wieder. Aber das ist der Weg zum Leben. Dieses Verharren in der Vergangenheit, diese vermeintliche Sicherheit, die wir in der Vergangenheit finden, sieht man auch an verschiedensten Stellen. Warum geht sonst der Junkie, der weiß, dass diese Mittel ihn kaputt machen, immer wieder darauf zurück? Weil es Gewohnheit ist, weil es vertraut ist, weil er da weiß, was er hat. Und häufig gehen sie auf das Mittel zurück, weil sie Angst vor der Ungewissheit der Zukunft haben. Warum geht eine Frau, die geschlagen wurde, zu dem Mann zurück? Weil sie da zumindest weiß, was sie hat, wenn sie woanders hingeht, wenn sie eine andere Zukunft sucht, ist sie ungewiss. Das Alte scheint so vertraut und das Neue so ungewiss. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum viele Menschen sich scheuen, das Angebot Jesu anzunehmen. Jesu Angebot an uns ist, dass er uns erneuern will. Ich zitiere immer wieder gern den Vers aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, wo es heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber doch haben wir so häufig Angst vor dem Neuen, weil ein neues Leben bedeutet, dass wir das Alte zurücklassen. Und das Alte, das wir zurücklassen, das sind nicht die Menschen um uns herum. Die stoßen wir nicht ab, wenn wir zu Jesus kommen, sondern es sind die alten Denkweisen und die alten Lebensweisen. Wir brechen auf in eine neue Zukunft, genau wie das Volk Israel in eine völlig neue Zukunft aufbrechen sollte. Sie hatten die Möglichkeit, in ein Land zu gehen, was wunderschön war, wo alles da war, was sie brauchten. Gott hatte die Israeliten relativ schnell aus Ägypten rausgebracht. Es hat aber wesentlich länger gedauert, Ägypten aus den Israeliten rauszukriegen. Ja, wir haben oftmals eine Sehnsucht nach den guten alten Zeiten. Wir scheuen uns davor, auf etwas Neues zuzugehen. Wir haben diese Hemmung. Es tut uns gut, diese Scheu, diese Angst, dieses Unglauben zu überwinden. Wir finden aber dann, wenn wir gleich zum nächsten Kapitel gehen von 4. Mose, dass da auch ein Verlangen war nach mehr Anerkennung. Ich lese aus 4. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Als sie in Hazeroth waren, redeten Miriam und Aaron, das sind die ältere Geschwister von Mose, redeten Miriam und Aaron über Mose wegen der kuschitischen Frau, die er sich genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine Kuschiterin zur Frau genommen. Sie sagten, hat etwa der Herr nur mit Mose gesprochen? Hat er nicht auch mit uns gesprochen? Das hörte der Herr. Mose aber war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde. Nun, in diesen drei Versen, diesen Vers lassen wir einfach hier bitte, in diesen drei Versen steckt wirklich eine Menge drin und leider habe ich nicht die Zeit, das alles auszupacken, aber ein paar wesentliche Sachen dabei. Erstens, diese fünf Bücher Mose nennen wir die fünf Bücher Mose, weil es die traditionelle Überlieferung ist, dass Mose diese Bücher geschrieben hätte. Allerdings behauptet es nirgendwo in diesen fünf Büchern Mose, dass es Mose war, der das alles aufgeschrieben hat. Gewisse Dinge, die Gott Mose gegeben hat, die er dann direkt aufgeschrieben hat und dem Volk gegeben hat, die hat Mose aufgeschrieben. Aber dass Mose das Gesamte geschrieben hätte, das steht nirgendwo in diesen Büchern drin. Und wenn Mose diesen Satz geschrieben hätte, wäre es ziemlich widersprüchlich, nicht wahr? Mose aber war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde. Wenn er das selber aufgeschrieben hätte, hätten wir ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem vielleicht. Aber es ist auch interessant zu bedenken, zu diesem Vers gibt es eine andere Möglichkeit, wie man ihn übersetzen kann. Es könnte auch heißen, Mose aber war ein sehr geplagter Mann. Geplagter als alle Menschen auf der Erde. Mose hatte von vornherein gesagt, ich bin kein Redner. Ich bin nicht der Typ, um ein Volk zu leiten. Und Gott hat ihm gesagt, ich habe dich dazu berufen. Und er hat diese Berufung dann letztlich doch angenommen. Aber er hatte wirklich eine große Last, dieses Volk zu leiten. Zumal sie auch immer zu gemeckert haben. Aber ich könnte es mir auch denken, dass gerade in dem Zusammenhang, wo seine ältere Geschwister, Aaron und Miriam, anfangen zu sagen, na, hat Gott nur zu Mose gesprochen? Hat er nicht auch zu uns gesprochen? Dass sie eventuell gesehen haben, hey, der Mose schwächelt hier ein bisschen. Es wäre unsere Chance. Wäre unsere Gelegenheit, ein bisschen mehr Macht abzubekommen. Ich weiß es nicht, aber es könnte gut sein, dass sie diese Gelegenheit nutzen wollten. So oder so, sie hatten das Gefühl, dass sie nicht genug Anerkennung bekommen haben und sie wollten das einfordern. Nun, das ist wieder ein Fall, wo es schwierig wird, wenn man in einer Predigt niemals alles abdecken kann, was zu sagen wäre. Aber es ist wahr, Lob und Anerkennung tut uns gut. Es tut uns gut, wenn jemand unsere Erfolge anerkennt, wenn jemand uns Danke sagt für das, was wir getan haben. Allerdings, frag dich selber, wie wirkt es auf dich, wenn jemand kommt und verlangt, dass du ihnen zu danken hast? Oder verlangt, dass du sie mehr Anerkennung geben sollst? Da sind wir meist nicht unbedingt dazu geneigt, nicht wahr? Es ist etwas, was wir als unangemessen, unpassend empfinden. Und von daher denke ich, ist es wichtig, dass wir erkennen, wir sollten Lob und Anerkennung aussprechen. Wir sollten Menschen sagen, wenn sie etwas Gutes und etwas Richtiges getan haben. Das ist auch etwas, was gerade ein Kind sehr aufbauen kann und ihnen helfen kann, ihr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und wir sollten dankbare Menschen sein. Wir sollten auch bereit sein, Dankbarkeit anderen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Aber wenn wir darauf bestehen, dass die anderen uns mehr Anerkennung zu schenken haben, dann müssen wir unser eigenes Herz überprüfen. Weil das ist etwas, was ja, nicht nur die anderen Menschen anstinken wird, das wird's, aber auch etwas, was auf ein Problem in unserem eigenen Herzen hinweist. Wenn wir darauf bestehen, dass wir mehr Anerkennung bekommen sollten. Egoismus ist etwas, was uns nie zu besseren Menschen machen wird. Und Egoismus ist das, was uns am schnellsten von Gott wegtreiben wird. Das ist genau das Gegenteil von dem Evangelium. Weil das Evangelium ist, dass Gott sich für uns geopfert hat. Obwohl er es für sich überhaupt nicht nötig gehabt hätte. Er liebt uns so sehr, dass er sich für uns geopfert hat. Und wenn wir sagen, es geht alles um mich, es geht alles um das, was ich will. Und natürlich sagen wir das nicht so. Wir denken es nur ein bisschen im Hinterkopf. Ne? Aber wenn das unsere Einstellung ist, dann halten wir Gott auf Abstand. Und wir sagen ihm, nee. Also, dir gebührt Lob und Ehre, okay, aber mir auch. Wir müssen aufpassen mit unseren Herzenseinstellungen. Weil es führt sehr schnell zu klagen, wenn wir immer auf uns selbst gerichtet sind. Wenn es immer nur um mich geht. Wir sind sehr gut beraten, auch an dieser Stelle die Worte Jesu zu beherzigen. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich hatte vorhin von unserer Angst vor der Ungewissheit der Zukunft gesprochen. Und dieser Punkt ist bei den Israeliten dann auch ganz schnell wieder aufgekommen. Also wir hatten im Kapitel 11 gesehen, dass es Leute geklagt hat über das Essen. Wir haben im Kapitel 12 vom 4. Mose gesehen, dass Aaron und Miriam geklagt haben, weil sie nicht genug Anerkennung bekommen haben. Jetzt kommt Kapitel 13. Und übrigens, diese Predigt könnte noch viel, viel länger sein, weil wenn man alle Klagen der Israeliten durchpredigen wollte, das würde dauern. Aber einer gucken wir uns noch an. Kapitel 13, ich lese die ersten zwei Verse da erstmal. Der Herr sprach zu Mose: Schick einige Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Väterstamm sollt ihr einen Mann aussenden, und zwar jeweils einen der führenden Männer. Also die haben dann diese Erkundungstruppe losgeschickt, 12 Mann, die ins Land gegangen sind, um sich alles anzuschauen. Springen wir jetzt zum Ende des Kapitels, wo sie dann zurückkommen. Sie erzählten Mose: Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das hier sind seine Früchte. Und die hatten riesen Weintrauben mit zurückgebracht. Also so ein großes Bündel davon, dass zwei Mann das tragen mussten. Also wirklich herrliche Sachen. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Die hatten 12 Kundschafter hingeschickt. 10 davon sind zurückgekommen und haben gesagt: Wunderschönes Land, riesige Leute, vergiss es. Wird nicht klappen, geht nicht, kommt nicht in Frage. 2 haben gesagt: Gott hat uns dieses Land versprochen. Er wird es uns auch geben. Vertrauen wir ihm. Und hier die Reaktion des Volkes vom Anfang von 4. Mose 14. Da erhob die ganze Gemeinde ein lautes Geschrei und das Volk weinte die ganze Nacht. Alle Israeliten murrten über Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen: Wären wir doch in Ägypten oder wenigstens hier in der Wüste gestorben. Warum nur will uns der Herr in jenes Land bringen, etwa damit wir durch das Schwert umkommen und unsere Frauen und Kinder eine Beute der Feinde werden? Wäre es für uns nicht besser, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander: Wir wollen einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Es ist nicht nur Angst. Es ist nicht nur Überwältigung durch eine große Aufgabe. In dieser Situation kann man wirklich von einer Blindheit sprechen. Von Blindheit und Unglauben reden. Man darf nicht vergessen, diese Leute, diese sind die Personen, die eigentlich gar nicht so viele Monate zuvor Sklaven in Ägypten waren. Sie haben die Plagen gesehen, die Gott geschickt hat, auf dass die Ägypter sie loslassen und ziehen lassen. Diese Leute sind durch das Rote Meer gezogen und sind als freie Menschen auf der anderen Seite rausgekommen. Diese Menschen sind zum Berg Sinai gegangen und die haben die Stimme Gottes gehört. Die haben das Gesetz Gottes bekommen. Sie haben so viel Erfahrung mit Gott gemacht. Und dennoch, jetzt sagen sie: Nee, also das ist zu viel. Das kann er nicht. Blindheit und Unglauben machen sich leider immer wieder breit. Und die Frage ergeht an jeden Einzelnen von uns: Willst du wieder nach Ägypten gehen? Es kann vielfältig sein, wie dein Ägypten aussieht. Es kann eine Sucht sein. Es kann schlechte Gewohnheiten sein. Es kann Einsamkeit, Depression sein. Ich will an der Stelle ganz deutlich sagen: Depressionen zu erleiden ist keine Sünde. Es sind sehr viele tiefgläubige Christen, die auch unter Depressionen leiden. Das ist keine Sünde. Aber wenn wir uns immer wieder in dem begeben, was uns keinen Weg nach vorne zeigt, wenn uns keine Hoffnung gegeben wird, wenn wir von dem Angebot Jesu Christi wegrennen, wo wollen wir noch Licht und Hoffnung finden? Die sind in unserem Schöpfer zu finden. Die sind in seinen Gnadentat für uns zu finden. Er ist es, der uns Hoffnung geben kann, auch in der dunkelsten Nacht. Und wir sind immer wieder versucht, weil es bequemer erscheint, weil es vertraut erscheint. Wir wollen nach Ägypten zurückgehen. Die Sklaverei, die kennen wir in verschiedenster Form, in verschiedenstem Ausmaß. Gott lädt uns ein, uns aufzumachen in eine neue Zukunft. Und ja, vieles davon ist ungewiss. Ich kann es euch sagen, ich bin immer wieder überwältigt, wie Gott Dinge fügt, wie er Dinge möglich macht, wie er Menschen in ihrem Leben leitet, dass die Dinge, wovor sie Angst gehabt haben, wenn sie ihr Vertrauen in Gott gesetzt haben, diese Dinge haben ihr Schrecken verloren. Ich habe mich gestern auf die Trauerfeier für morgen Nachmittag vorbereitet und das ist etwas, was mich auch in diesem Zusammenhang bewegt. Selbst eine Krankheit, wo man weiß, dass es zum Ende des irdischen Lebens führt. Das war der Fall für Erich Krohn. Er wusste, dass es für ihn auf den Tod zugeht. Und er hat die Hoffnung nicht verloren, weil er eine Hoffnung hatte, die ihm auch durch den Tod nicht genommen werden konnte. Eine Hoffnung, die zum Leben führt, egal was das Leben dir entgegenschleudert. Eine Hoffnung, die lebt. Und Jesus Christus bietet jedem Einzelnen von uns diese Hoffnung an. Eine Hoffnung, die dir nicht genommen werden kann. Aber wenn wir immer wieder darauf bestehen, nach Ägypten zurückzugehen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir keine Hoffnung haben. Wenn wir uns immer wieder in die alten Gewohnheiten begeben. Wenn wir immer wieder sagen, naja, ich glaube, dass Gott vieles kann, aber das an der Stelle, das ist zu viel. Dann legen wir uns selber immer wieder Ketten an. Wir legen Gott keine Ketten an, wir legen uns die Ketten an. Du kannst Gott nicht anketten, auch weil Menschen um uns herum immer zu sagen wollen, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Das ändert nichts daran, dass es ihn gibt. Und wenn du anzweifelst, ob Gott dir in deiner Situation helfen kann, das ändert nichts daran, dass er dazu durchaus in der Lage ist. Aber er zwingt uns nicht, sich uns nicht auf. Er will ein offenes Herz von uns haben. Er will, dass wir im Glauben leben und dass wir im Glauben vorwärts gehen und alles immer wieder ihm hinlegen und es ihm anvertrauen. Ja, ich weiß, es gibt schwierige Situationen im Leben. Ich habe selber Fälle gehabt, wo ich nicht wusste, wie es vorwärts gehen sollte. Ich habe kein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Ja, da war eine Biegung, die ich nicht gesehen habe, aber Gott hat sie gesehen. Er wusste, wo es hinführt. Und wenn wir uns ihm anvertrauen, werden wir immer und immer wieder erleben, dass er uns trägt, dass er uns Hoffnung gibt, dass er uns neue Wege zeigt, die wir vorher selber nicht erahnt haben. Vielleicht Wege, die wir gar nicht gehen wollten. Wer sucht es sich aus, eine schreckliche Krankheit zu bekommen? Wer sucht es sich aus, gebrochene Beziehungen zu haben? Aber Gott hat auch für diese Fälle die Kraft. Und er will dir helfen, nicht nur durchzukommen, sondern ihm näher zu kommen. Er will dein Herz heilen und dir ganz neue Hoffnung und Zuversicht geben. Und er will nicht, dass du nach Ägypten zurückgehst, dass du dich wieder in die Sklaverei begibst. Meckern, klagen, weinen, das sind Dinge, die den Blick immer wieder Richtung Ägypten drehen. Dankbarkeit, Vertrauen auf diesen allmächtigen Gott Glauben in ihm. Das ist das, was uns Licht gibt und uns den Weg nach vorne zeigt. Und das ist das, was uns Hoffnung und Zuversicht gibt, auch wenn der Weg vor uns ungewiss erscheint. Gott ist bei dir, wie in dem letzten Lied, das wir gesungen haben. Gott ist da. Wirst du ihm vertrauen? Wirst du diesen Weg mit ihm gehen? Amen.